Vor einigen Tagen haben wir auf Instagram so aufgerufen, mal ein paar Fragen an Händler für uns zu stellen. Also wirklich mal eine exklusive Möglichkeit. Und wir wollen natürlich die Antworten nicht schuldig bleiben. Da ich im Homeoffice bin, Jürgen die ganze Zeit in der Börse, haben wir uns mal abends verabredet und drehen jetzt genau dieses kleine Video, um diese 11 Fragen mal gemeinsam durchzugehen. Von meiner Seite aus, danke Jürgen, dass du heute Abend die Zeit nimmst.
Hi. Hi Richie.
Okay, also da kamen ja jede Menge Fragen zusammen. Wir haben es mal versucht, ein bisschen zu clustern und zu gliedern. Wir werden jede Frage 1 zu 1 wortwörtlich ablesen, weil halt viele doch ähnlich reinkamen. Wir haben es mal ein bisschen unterteilt in Privates, zum Handel und was halt von der Community grundsätzlich gekommen ist. Davor mal die wichtigste Frage, die mir unter den Nägeln brennt, Jürgen. Wenn ich dieses Jahr 3 Verdoppler im Depot haben möchte, welche Aktien brauche ich dann?
Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich meine, das ist eigentlich offensichtlich. Also als erstes, als zweites und natürlich, jeder kennt sie oder manche kennen sie, aber ganz, also der eindeutige Verzehnfache ist.
So, also ihr habt es alle gemerkt. Wer hier Antworten auf sowas erwartet, der ist natürlich hier falsch am Platze. Der muss zum Hellseher oder Wahrsager gehen. Jürgen macht seinen Job sicherlich sehr gerne, aber wenn er solche Informationen brandheiß hätte, dann würde ich ihn auch nicht zu bekommen, heute Abend vor die Kamera zu gehen.
Dann hätte ich hier eine Südseeinsel, genau.
Und zum Dritten, wir als Börse müssen halt relativ neutral sein und dürfen uns sowas auch gar nicht sagen. Selbst wenn wir es wüssten, was wir nicht tun. Okay, haha, verzeiht uns ein kleiner Einstiegsgag. Jetzt geht's aber wirklich los. Und das Erste, was da wirklich gekommen ist, wie sieht denn eigentlich dein beruflicher Werdegang aus? Was hat dich dazu geführt, da wo du jetzt sitzt, das zu tun?
Ja, also ich persönlich, ich habe Wirtschaftsmathe studiert, habe dann angefangen mit einem Praktikum in der Derivatebranche oder mit 2 Praktika, bin dann im Derivatehandel direkt auch eingestiegen, war da mehrere Jahre im Ausland und habe da schon, sag ich mal, mit der Börse Stuttgart gehandelt und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will wieder zurück nach Deutschland, die Seiten gewechselt und bin dann hier im Aktienhandel beziehungsweise jetzt auch im ETF und Fondshandel gelandet.
Es klingt aber so, es gibt also nicht den klassischen Weg, nicht das Studium, das Praktikum, dann komme ich da und da hin, sondern es ist einfach, verschiedene Wege führen an die Börse.
Ja, also Wirtschaftsmathe ist, sag ich mal, vielleicht eher noch spezieller. Also wenn ich mir in meinem Team mich umschaue, wir haben Leute mit einer klassischen Ausbildung, Bankkaufmann oder so, also Sparkasse oder Landesbank oder ähnliches. Wir haben Studenten teilweise, ja, sag ich mal, eher so informatiktechnisch die Richtung, ganz normale Wirtschaft, also wirklich komplett durchgemischt. Und es gibt auch keine eine Voraussetzung, die man braucht. Also irgendwas Wirtschaftswissenschaftliches als Hintergrund ist sicherlich wichtig in dem Sinne oder das ist eigentlich die, sag ich mal, grobe Voraussetzung. Mhm. Aber danach der Job ist, sag ich mal, so breit gefächert, dass es jetzt nicht diese klassische Voraussetzung gibt.
Aber Spaß am Handel, Interesse an Börse, an Aktien, an Wertpapieren, ich glaube, das ist dein
Grundlage. Das wäre das Wichtigste. Absolut, ja, genau. Okay. Also wenn man die nicht hat, dann ist man vielleicht ein bisschen falsch am Platz. Ja.
Die nächste Frage könnte fast von mir kommen, aber versprochen, die ist nicht von mir. Was machst du den ganzen Tag als Börsenhändler? Erkläre es auf dem Niveau einer 5-Jährigen. Feuer frei.
In der 5-Jährigen. Oh, also ich habe einen Neffen, der ist 5. Ich bin gerade überlegen, wie ich es denen am besten erklären würde. Okay, stell dir mal vor, du bist im Kindergarten und du hast eine Tüte Gummibärchen und du denkst ja, oh, saure Zungen wären jetzt aber ganz toll. So, das heißt, du würdest gerne deine Gummibärchen oder einen Teil deiner Gummibärchen in saure Zungen tauschen. Mhm. So, was ich jetzt mache als Börse ist, ich suche jemanden, der saure Zungen hat. Und wenn das keiner bei dir in der Kindergartengruppe ist, muss ich vielleicht in die Nachbargruppe gehen und da schauen. Das heißt, ich schaue danach, dass ich die sauren Zungen für dich herbekomme und du tauschst deine Gummibärchen in die sauren Zungen. Gegen jemand anders, der zum Beispiel keine sauren Zungen möchte, sondern vielleicht lieber Gummibärchen.
Ja, oder also Cola-Fläschchen.
Und dann oder Cola-Fläschchen.
Oh, da wird es ja noch komplizierter.
Da waren wir aber schon bei einem der Geheimtipps vorher. Aber
also ganz klar, du bist der Markt, du guckst, dass Käufer und Verkäufer sich irgendwo finden. Und ja, wenn man jetzt älter als 5 ist, sondern eben 25, dann werden aus diesen Gummibärchen und sauren Zungen eben durchaus mal Aktien, Derivate, Optionsscheine, Rentenpapiere, ETFs, was auch immer.
Und Geld. Die andere Seite ist immer Geld.
Genau. Richtig, das ist auch nicht unwichtig. Dann das Nächste, was ich auch sehr interessant finde. Hast du aus Versehen schon mal richtig, Entschuldigung, Scheiße gebaut bei einer Order? Also nicht privat, sondern im Büro an der Börse.
Also ich sag's mal so, jetzt ist natürlich die Frage, wer schaut sich das Video nachher an? Nein, also Spaß beiseite. Natürlich passieren menschliche Fehler, Tippfehler, gar keine Frage. Sowas, wir haben jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, sag ich mal, auf Xetra war das, da ist die RWE mal einfach schön Euro runtergerutscht und innerhalb von ein paar Sekunden wieder oben. Also das passiert Überall in dem Sinne, das war nicht ich, kann ich sagen. Ich habe an dem Tag keine AW gehandelt, das war auch keiner bei uns, keine Sorge. aber natürlich können mal Tippfehler passieren, aber ich denke gerade, das ist auch ein Vorteil, wo dann noch ein Mensch da ist. Also erstens haben wir verschiedene Checks, dass sowas nicht passiert oder, sag ich mal, nur mit sehr, sehr viel Aufwand passieren kann. Das ist extrem wichtig. Und wenn mal ein Tippfehler wirklich passieren könnte, der einfach zu dem völlig nicht marktgerechten Preis also führen würde, auch dafür gibt es dann, sag ich mal, eine Handelsüberwachung, eine Aufsicht, die dann bei solchen Sachen auch noch einschreiten kann und einfach den Schaden wieder zurückdrehen kann.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz den Schaden nochmal besprechen, weil ich finde es immer wichtig, wenn man sagt, die Aktie ist ein Euro zu billig gehandelt worden. Da gibt es hier einen, der freut sich und der andere, der ärgert sich. Und natürlich, der eine will, dass es zurückgedreht wird, der andere will es auf keinen Fall. Und du hast gerade marktgerecht gesagt. Wir müssen halt schauen, wenn der eine Euro zu niedrig wirklich zu niedrig war, dann schützen wir in dem Fall halt den, der es verkauft hat, der eigentlich zu wenig bekommen hat und der das halt günstig gekriegt hat. Da muss man sagen, sorry, das war nicht marktgerecht. Jetzt müssen wir zurückdrehen. Also da gibt es immer zwei Parteien. Und als letzter Schritt gibt es halt auch mal dieses Netz, das auch sowas auffangen kann.
Genau, also wenn ich jetzt mal versehentlich eine Daimler bei 4 Euro jetzt statt gerade aktuell 40 machen würde, da würde auch jeder sagen, naja, überall anders wird sie bei 40 Euro gehandelt, bei dir jetzt bei 4. Das ist vielleicht nicht ganz so marktgerecht. Und da sind, glaube ich, die Argumente, selbst wenn jemand bei 4 Euro gekauft hätte, dann doch ein bisschen schwierig, ja.
Okay, nächste Frage zum privaten Umfeld. Die lautet, wie oft hast du Wolf of Wall Street bisher gesehen?
Was soll ich sagen? Ich bekenne mich dazu, die DVD zu haben. Manch einer kennt noch das Ganze, das ist eine DVD. Ja, das ist aber schon eine Weile her, wo ich mir die gekauft habe. Ich habe sie, ich würde sagen, vielleicht zweimal oder dreimal gesehen. Maximal zweimal. Sehr lustiger Film, ja, gar keine Frage. Wenn mich jemand fragt, wie ist denn dein Leben so als Börsianer, sage ich natürlich immer noch Spaß. Genauso wie bei Wolf of Wall Street ist aber natürlich völliger Käse. Also ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen bei verschiedenen Banken gewesen, Inland, Ausland, überall. Und ich muss sagen, so interessant und so lustig das klingt, ist die Realität weit ab davon oder eigentlich das komplette Gegenteil, ja. Also wenn ich mir überlege, was damit alles an Telefonvertrieb etc. passiert und wenn ich mir überlege, heutzutage ein Bankberater muss erstmal eine Stunde lang einen halben Roman schreiben, wenn er dir mal empfiehlt, vielleicht könnte die Daimler gut sein. Ja, ganz andere Welt. Wie gesagt, ich bin auch viel zu spät ins Geschäft eingestiegen, um überhaupt zu betonen, zu wissen, ob sowas früher mal so passiert ist oder wirklich so extrem. Es ist lustig, aber hat natürlich mit meinem heutigen Alltag null zu tun.
Ja. Aber gerade vielleicht zu diesen Anrufen, eins fällt vorweg oder als Information alle daheim oder auch die Unterwegskreisvideo anschauen, wenn ihr da draußen irgendwann mal einen Anruf von irgendjemand bekommt, der euch am Telefon irgendeinen brandheißen Aktientipp anquatschen will, dann denkt bitte an Wolf of Wall Street. Also keiner wird euch dazu drängen, Geld zu verdienen. Da gibt es dann meistens doch Umwege und Hintertürchen, mit denen andere Geld verdienen. Nicht ihr, seid da einfach vorsichtig. Das vielleicht zum ganz kurzen Thema Wolf of Wall Street. Es gibt es ja immer noch, dass Leute auch bei uns anrufen und meinen, ich wurde gerade telefonisch aus irgendwo angerufen, mir wurde dir die Aktie empfohlen, ich soll jetzt da und da Geld hin überweisen, irgendwo ins Ausland, damit ich die... Vorsicht, Finger weg davon. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Unterkategorie, Handeln. Jetzt kommt es genau auf deine Fähigkeiten an. Wie viel in deinem Job ist wirklich reines Zocken, Spekulieren und wie viel hat wirklich mit Können zu tun?
Na gut, definiere Können. Also ich sag mal so, die Skills für einen klassischen Börsenhändler in dem Sinne, die sind schon sehr, sehr weitreichend. In dem Sinne, das ist definitiv kein Zocken, das kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich springen wir als QLP, als Quality Liquidity Provider, was wir hier als hybrides Marktmodell in Stuttgart haben, sorgen wir auch für Liquidität und tragen natürlich kurzfristig gewisses Risiko, aber ich meine, wir sprechen hier von, sage ich mal, wirklich sehr, sehr kurzfristigem Risiko und auch in der Größenordnung ein extrem kleines und da geht es eher darum, sage ich mal, das Risiko richtig zu verstehen und richtig zu steuern. Also wenn ich jetzt Daimler Short bin, BMW Long, dann ist das, sage ich mal, autotechnisch erstmal kurzfristig risikoneutral in dem Sinne. Ja. Und genauso, das ist eher die Aufgabe des Händlers, also wirklich zu sagen, okay, was genau passiert denn, wenn jetzt der DAX hochgeht, wenn jetzt sich der Euro-Dollar ändert, was genau passiert denn mit den Beständen, die ich habe? Zocken, würde ich sagen, ist da so bis null, wenn überhaupt.
Mal ganz kurz auf die Fünfjährige zurückzukommen. Liquiditätsspende heißt jetzt nicht, dass du Kaba-Mittel in das ganze Geschäft reinbringst, sondern wenn keiner halt die sauren Zungen hat, dann packst du aus deiner Schublade welche aus und schiebst sie mit bei und guckst, dass du am nächsten Tag wieder zurücknehmen kannst. Ich glaube, das wäre dann vielleicht auch Fünfjährige gut erklärt. Du hast gerade schon von ein bisschen von Skills gesprochen. Welche Skills, vor allem welche Programmierkenntnisse braucht man denn für deinen Job?
Also Skills, sage ich mal, wie gesagt, ein gewisses Marktverständnis, Risikoverständnis. Man muss ein Orderbuch lesen können. Das, sage ich mal, ist so die klassische Variante, weil das natürlich auch unser Kerngeschäft ist. Programmierkenntnisse in dem Sinne tun gut, gar keine Frage. Ich selber kann auch programmieren, ich programmiere auch viel. Also jetzt keine riesen Applikationen oder so, sondern eher mal behilfsmäßig, sage ich mal. Es ist aber kein Muss, also nicht jeder Händler bei uns kann programmieren oder so, sondern es ist eher, sage ich mal, ja, generell Marktverständnis, wirtschaftliche Kenntnisse, die man einfach haben muss, um Zusammenhänge zu verstehen. Und ja, eine gewisse Systemaffinität ist heutzutage, glaube ich, oder wird immer wichtiger.
Nächste Frage, was glaubst du, was am wahrscheinlichsten ist, was in den nächsten Monaten an der Börse passieren wird? Ich meine, jetzt in der aktuellen Lage eine sehr, sehr schwierige Frage und auch da wird jetzt nicht, also von mir zumindest nicht erwartet, sagt mir genau, wo der DAX am Ende des Jahres steht, sondern so insgesamt im Marktumfeld, was für Möglichkeiten gibt es denn da so, deiner Meinung?
Ja, also ich meine, wenn wir uns einfach mal betrachten, was ist denn gerade, also jetzt rein makroökonomisch gesehen, was ist denn gerade im Markt, was passiert als nächstes, was kommt als nächstes, also die Gefahr von einer zweiten Welle ist natürlich da. Wie gesagt, überall ist natürlich die Frage, kommt die zweite Welle, kommt sie nicht? Habe ich wieder in den USA zum Beispiel überhaupt die erste Welle schon überstanden? Oder da sieht es eher so aus, als ob die zweite Welle erst nächstes Jahr kommen kann, wenn die erste bis dahin noch nicht vorbei ist. Das ist ein großes Thema. Die Wahlen in den USA werden sicherlich noch, sag ich mal, ein großes Thema werden. Auch da, sag ich mal, ist ja momentan der Joe Biden sehr favorisiert mit einigen Prozentpunkten. Gut, wir haben das bei der letzten Wahl gesehen, was so ein Umfragevorsprung in dem Sinne heißt. Das wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es einfach auch die nächsten 4 Jahre, sage ich mal, in den USA dann und damit auch, sage ich mal, geopolitisch auch einen sehr großen Einfluss haben wird. Also ich denke, das Sommerloch, wie wir es sonst vielleicht in den vergangenen Jahren hatten, das ist momentan eigentlich, wie gesagt, kaum da. Die Umsätze sind nicht so wie in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Und also mich würde es sehr wundern, wenn wir keine Volatilität mehr bis Jahresende sehen, sondern es sind einfach zu viele Themen, ja, die einfach, und das ist ja das, was gerade, sag ich mal, die Börse besonders beschäftigt, die Unsicherheit. Wenn ich schon weiß, was kommt, wenn ich eine Warnung habe, dann ist im Endeffekt schon vieles im Markt eingepreist, solange ich Unsicherheit habe. Und das hatten ja, sag ich mal, die ersten Monate, gerade Ende Februar, Anfang März, einfach eine extreme, weil keiner wusste, wie groß das Ganze ist, umso volatiler wird's.
Also volatil, einfach schwankungsstark.
Genau.
Es bleibt nicht wie so eine gemütliche, waagrechte Linie, sondern wir gehen sehr stark hoch und runter. Aber in welche Richtung es im Endeffekt gehen wird, es bleibt erstmal schwankungsstark, aber wo am Ende vom Jahr 2000 Punkte höher oder niedriger wird, das ist sehr schwer zu sagen.
Also ich sage immer, jeder Chart geht nach rechts, das kann kein Zufall sein.
Okay, also man sieht schon, man braucht eine gewisse Logik in deinem Job. Ja. Jetzt kommen auch nochmal, du hast vorher schon von Programmierkenntnissen was gesagt. Wird in deinem Job also nicht grundsätzlich IT-Kenntnis vorausgesetzt? Also nein, das ist hier Maus, ja, Tastatur, das
kann man kennen,
ja.
Genau.
Aber ansonsten brauchen wir da mehr?
Also Programmierkenntnisse in dem Sinne nicht. Ja, also ein Programmierverständnis, sage ich mal, hilft einfach, je tiefergehender es geht, je mehr man in dem Sinne über in Projekten, Wetter mitarbeitet etc. Also da wird es, sage ich mal, intensiver, ja, aber für das klassische Börsenhandelsgeschäft grundsätzlich erstmal nicht. Aber ich denke, sag mal so, je mehr man kann, desto besser kann man auch, sage ich mal, das eigene Setup etc. verbessern.
Und jetzt die Frage, die eigentlich genau das Bild davon ist. Wie groß ist eigentlich das Risiko, dass die IT dich und deine Kollegen komplett ersetzt? Es gibt ja andere Börsenplätze, wo wirklich im Handel wirklich kein Mensch mehr sitzt, sondern es voll elektronisch verstanden geht.
Ja, genau. Also ich meine, wir haben ja ein hybrides Modell. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus Mensch und Maschine, wie man so schön sagt. Klar, es gibt die klassischen ganz voll elektronischen Börsen und wir sind so ein Zwischending. Also natürlich, ja, also wenn ich jetzt da sitze, wir haben zum Beispiel, sag ich mal, so gewisse Aktionen wie DAX-Werte von 9 bis 17.30 auf Aussuchen, also spreadloser Handel. Da ist es so, ich habe schon den besten Preis, weil ich habe schon Geld gleich Brief, ja. Also der Preis kann in dem Sinn nicht besser sein. Ich habe schon eine große Stückzahl, die ich zur Verfügung habe. Und dann schneller auf den Knopf drücken als die Maschine kann ich auch nicht. Das sind zum Beispiel so Sachen, da habe ich als Mensch keinen Zusatzwert mehr. Ja? Wenn ich dann zum Beispiel nehme, wie jetzt, wenn eine Aktie, sag ich mal, eine riesen Order kommt, etc., da ist es gerade in dem Sinne sinnvoll und das ist auch das Modell, was wir in Stuttgart haben, wo ich einfach diese Geschwindigkeit herausnehme, wo ich nicht sage, okay, ich mache eine schnelle Ausführung, sondern in dem Moment kann ich als Börsenhändler abwägen, okay, es macht mehr Sinn, kurz zu warten, zu schauen, ob ich vielleicht doch noch irgendwo anders einen Käufer für die Order finde, eine Gegenseite etc. Oder ich frage meine Ruhebanken an, ob die sagen, okay, wir möchten vielleicht auch einen Teil kaufen etc. Und damit bilde ich im Endeffekt eine Auktion, ja, mache daraus dann einen Preis. Und lustigerweise, wenn man sich mal überlegt, wie funktionieren denn diese ganzen elektronischen Märkte? Also auch ein elektronisches Handelssystem, so wie Xetra, hat morgens, mittags und abends jeweils eine Auktion, wo erstmal alles gesammelt wird, eine Unterbrechung. Mhm. Wenn sich was zu lange, zu schnell bewegt etc., gibt es eine Unterbrechung, eine Pause. Ja, wir machen ja im Endeffekt nichts anderes. Wir machen es nur dann, wenn wir denken, es ist sinnvoll. Es also zum Beispiel ein ETF auf ein MSCI World hatten wir im März, glaube ich, die Fälle, da hat es ein elektronisches Handelssystem nicht um 9 oder um 9.04 Uhr, sondern um 10 Uhr angefangen zu handeln. Bis dahin war eine Auktion. Warum? Weil der World sich um, weiß nicht, 4% bewegt hatte und erstmal hieß, okay, es wird erstmal gesammelt. Natürlich kann ein Mensch in dem Fall sagen, naja, ganz ehrlich, der World ist 4% runter, der ETF 4% tiefer, das ist ein sinnvoller Preis, dann machen wir jetzt einen Preis. Dann halt, sage ich mal, ein klar regelbasiertes System in dem Sinne einfach nicht. Und da kann man dann schon die Vorteile des Menschen im Endeffekt mit ausspielen.
Also kann man sagen, so ein Computer macht alles, was schnell und einfach ist und überall, wo man Hirnschmalz braucht, wo man Überlegungen braucht, wo man auch gewisse Risiken vielleicht, also wo es psychologisch auch ein bisschen Sache geht, da braucht man auch den Menschen.
Genau, also wir sind ja nicht so, dass wir nicht mit Computern arbeiten, im Gegenteil. Ja, bei uns sind natürlich auch die Standardsachen, die normalen Sachen übernimmt im Endeffekt bei uns ja auch ein gewisser, oder nehmen ja auch, sage ich mal, Maschinen oder so. Aber gerade dann, wenn es vom Standard abweicht und man eingreifen sollte, wenn Sachen aufpoppen, wenn irgendwelcher Preis vielleicht nochmal länger plausibilisiert werden muss, da schalten wir ein. Das ist dann im Endeffekt unsere Aufgabe. Das geht dann halt nicht innerhalb von Mikrosekunden, sag ich mal, ja, aber auch da kann es innerhalb von einer Sekunde gehen, dass der Händler sagt, ja, passt und der Preis ist dann gemacht.
Okay, noch eine Frage, die ganz wichtig ist und natürlich kommen musste. Kommst du an Insiderwissen ran?
Ja, auch da.
Jetzt müsste ich wieder die Pieps bringen, wahrscheinlich. Nein,
ja, also ich sag's mal so, die Frage ist hier, wovon sprechen wir von Insider-Informationen? Also klassische Insider-Informationen ist sowas, was sich die meisten vorstellen, ist, ah, okay, die Aktie hat jetzt morgen eine Gewinnwarnung, ich kann jetzt heute schon die Aktien verkaufen oder so. Das wäre so die klassische Insider-Information, die sich die meisten vorstellen. Sowas natürlich nicht, weil wir nicht mit den Unternehmen direkt jetzt in Kontakt stehen in dem Sinne oder sonst irgendwie an solche Sachen rankommen würden. Gar keine Frage. Wir haben Insider-Informationen im Sinne von, dass wir natürlich in den Orderbüchern die Preisermittlungen anstoßen. Das heißt, wir sehen natürlich schon, welche Orders vorliegen, haben natürlich aber auch, also wie gesagt, das sind natürlich sehr eingeschränkte Informationen in dem Sinne, aber es zählt auch zu den Insider-Informationen. Aber gerade deswegen gibt es im Endeffekt sehr, sehr große Vorschriften, was wir damit machen dürfen, wer darauf Zugriff hat, wie wir mit den Informationen umgehen müssen. Es wird alles aufgezeichnet, elektronisch, Telefon, was auch immer, jegliche Kommunikation, jegliches Tippen bei mir am Bildschirm wird alles im Endeffekt dokumentiert, um genau solchen Sachen vorwegzugehen, dass eben da nicht mal ansatzweise irgendein Verdacht aufkommt.
Handyverbot am Arbeitsplatz bei euch, also es geht schon relativ weitreichend. Und auch wenn ihr handelt, ihr dürft nicht am gleichen Tag handeln und nicht die Aktien, die ihr betreut, sondern immer keine Intraday-Geschäfte machen.
Genau, ich darf zum Beispiel jetzt, genau, ich darf nicht in Stuttgart handeln natürlich, weil ansonsten hätte ich wieder einen Interessenskonflikt. Ich habe gewisse Haltefristen in dem Sinne, was ich handeln darf und so weiter. Und von daher ist man da eh schon so eingeschränkt, dass sag ich mal, jeglicher, auch nur ansatzweise entstehender Interessenkonflikt da, sag ich mal, schon mit abgedeckt ist.
So, und dann die abschließende Frage. Ich meine, du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, was für Skills man mitbringen muss, was für eine Ausbildung man braucht. Aber wenn es jemand gibt, der sagt, ich möchte gern auch Börsenhändler werden, gibt es heute so den Weg, wo du sagst, über die Schiene hast du die beste Chance. Wie könnte man heute Börsenhändler werden? Es gibt ja nicht den IHK-Ausbildungsberuf oder einen Studiengang Börsenhändler. Was glaubst du, ist der beste Weg heute? Wenn sagt jemand, entscheidet jetzt nach der Schule, er möchte in 5 Jahren an der Börse arbeiten, welchen Weg sollte da gehen? Und halt wichtig, an der Börse arbeiten als Händler, nicht als ITler, weil die IT ist momentan größer als die Händlerschaft bei uns an der Börse.
Genau. Ja, also ich sag mal so, der klassische Weg, wie die meisten meiner Kollegen jetzt angefangen haben, ist einfach mit dem Praktikum. Ja, das heißt, wir haben eigentlich regelmäßig Praktikanten. Wie gesagt, während Corona war es ein bisschen schwieriger, aber jetzt haben wir auch wieder Praktikanten, die in der Regel 6 Monate bei uns ein Praktikum machen, direkt in den Handel eingebunden sind, wie ein vollwertiger Mitarbeiter, sage ich mal, durchgehend betreut werden, auch helfen mit den Orderbüchern etc. Und da ist es, ich sag's mal so, es ist der klassische Weg, um den Job des Händlers im Endeffekt zu lernen und auch, die meisten oder viele meiner Kollegen, sag ich mal, jetzt gerade im März haben wir wieder jemanden mit ins Team genommen, der direkt davon ein Praktikum gemacht hat. Also das ist so für uns so, sag ich mal, der klassische Weg, um in den Handel mit einzusteigen. Wobei man auch hier sagen muss, ich muss sagen, seit Corona, ich glaube, ich habe noch nie so viel Praktikumsbewerbung gesehen wie in den letzten Monaten. Hängt sicherlich mit den Studiumsbedingungen und vielleicht nicht möglichen Auslandssemestern zusammen, aber also der Ansturm war in letzter Zeit auf jeden Fall sehr, sehr groß.
Die Konkurrenz schläft nicht. Gut, zum Thema Schlafen, dann vielen Dank für die abendliche Stunde, dass du Zeit genommen hast, an euch zu Hause und unterwegs. Interessiert euch sowas, sollen wir öfter mal wirklich mal Fragen mit einem Händler diskutieren? Ich meine, Jürgen hat ziemlich Ähnlichkeit mit mir, soll ihn ja trotzdem nicht ausschließen. Hoffentlich kann mich öfter dazu vielleicht überreden, sowas zu machen. Wenn ihr Interesse habt daran, schreibt einfach mal ein paar Kommentare, schreibt vielleicht auch die nächsten Fragen, die euch interessieren würden. Vielleicht können wir in einem Monat oder so wieder so ein zweites Video machen, Update zu mir. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es nicht allzu unangenehm.
Nö, also wie gesagt, ich gucke jetzt wahrscheinlich nochmal einmal den Wolf of Wall Street und ja.
Dann dementsprechend. Gute Nacht zusammen und ciao.